Er macht das schon sehr professionell, hat auch viele Azubis aus dem Ausland beschäftigt. Die haben dann einen normalen Job, ja, die machen, weiß nicht, 39 oder 40 Stunden. Dann ist Wochenende, aber für die Leute ist dann vielfach nicht Wochenende, weil die so motiviert sind, die sagen, ich habe ja Zeit am Wochenende, man kann ja in Deutschland noch ein Top-Geld verdienen, super, dann mache ich jetzt mal einen 50-Euro-Job bei McDonald's am Wochenende und verdiene mir noch was dazu.
Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamerow.
In der heutigen Episode sprechen wir über den wachsenden Bedarf an Fachkräften aus dem Ausland. Wie gelingt es Unternehmen, internationale Talente zu finden, zu rekrutieren und erfolgreich zu integrieren? Dazu haben wir uns einen absoluten Experten eingeladen, Dr. Lars Holdorf von Dr. Holdorf Consult. Lieber Lars, welche Herausforderungen und Chancen siehst du bei der Rekrutierung von Auszubildenden aus dem Ausland? Und wieso übertreffen ausländische Azubis häufig die Erwartungen der hiesigen Unternehmen? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier, bei Scharf und Sinnig. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Simon, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scharf und Sinnig. Heute widmen wir uns einem Thema, das von enormer Bedeutung für die Zukunft vieler Unternehmen in Deutschland sein kann. Und zwar reden wir über die Rekrutierung von Fachkräften aus dem Ausland. Unser heutiger Gast ist ein echter Experte auf diesem Gebiet. Dr. Lars Holdorf hat an der Universität zu Köln studiert und promoviert und begann seine Karriere bei Bertelsmann. Seit 2010 widmet er sich mit seiner Vermittlungsagentur Dr. Holdorf Consult der internationalen Rekrutierung. Erst von Fachkräften für das Gesundheitswesen, Ingenieuren und IT-Spezialisten und seit 2021 auch speziell von Auszubildenden. Dabei hat er ein beeindruckendes Netzwerk in Europa, Afrika, Asien und Südamerika aufgebaut. Also lehnt euch zurück, holt euch einen Kaffee und lasst uns gemeinsam in die Welt der internationalen Azubi-Rekrutierung eintauchen. Lars, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf das Gespräch mit euch.
Sehr schön. Du hast wie jeder Gast jetzt die Möglichkeit, nochmal auf die Vorstellung zu reagieren. Habe ich irgendwas ausgelassen? War irgendwas zu viel? Ist irgendwas unerwähnt?
Alles gegeben? Perfekt wiedergegeben. Gibt es keine Ergänzung?
Ah, sehr gut. Das geht gut los.
Ergänzung im Gespräch, genau.
Das geht sehr gut los mit uns. Du, zu Beginn die Frage: Wie bist du ursprünglich auf das Thema Auslandsrekrutierung gekommen? Was hat dich dazu inspiriert, dich damit intensiver zu beschäftigen?
Das war eher ein Zufall. Ich war für meinen letzten Arbeitgeber, Bertelsmann, genauer gesagt RTL Group, in Dubai auf einem Beratungsprojekt eingesetzt mit Kollegen. Sind da alle 6 Wochen für 10 Tage hingefahren, haben da auch einen Fernsehsender beraten. Und wir haben sehr gutes Feedback bekommen zu unserer Arbeit, obwohl wir jetzt auch nur mit Wasser gekocht haben. Aber wir waren beispielsweise immer pünktlich, haben zuverlässig geliefert. Das war da nicht selbstverständlich. Und dann hatten wir zunächst die Idee, ein Kollege und ich, eine Interim-Management-Agentur aufzubauen, die deutsche Fachkräfte in die Golfstaaten entsendet. Mhm. Und ich war dann aber am Ende nur noch alleine. Der Kollege hatte dann Rückzieher gemacht. Ich habe dann den Fokus erstmal ein bisschen verengt auf das Gesundheitswesen, war Aussteller auf der, wie hieß die nochmal, ich glaube Dubai Health oder Arab Health Messe, eins von beiden, in Dubai auf jeden Fall. Mhm. Und wir hatten sogar Aufträge von beispielsweise saudischen Krankenhäusern, um dort Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen hinzuschicken. Die Auftraggeber waren aber, wenn man es jetzt mal nett ausdrückt, nicht ganz einfach, was Zuverlässigkeit, Rückmeldungen, Zeiträume anbelangt und so weiter. Aber das Interessante war, ich wurde auf der Messe fast überrannt von Ärzten aus der arabischen Welt, die mich gefragt haben, haben Sie nicht einen Job für mich in Deutschland? Und als ich dann wieder zu Hause war, habe ich das mal eruiert und in der Tat, da war ein großer Bedarf und so bin ich dann quasi nebenberuflich erstmal gestartet, habe meine ersten Ärzte vermittelt und dann hat sich das weiterentwickelt. Also quasi ja aus einem Zufall heraus, projektbedingt, war nie meine vorab feste geplante Intention, aber durch Versuch und Irrtum hat sich das dann als interessantes Arbeitsfeld erwiesen.
Wenn du sagst, sie haben dich überrannt, mich würde mal interessieren, nenn mal eine Anzahl, wie viele Ärzte, was kam da so auf dich zu?
Also es waren 2 Messetage, ich weiß es jetzt nicht mal genau, ich würde mal sagen, bestimmt am Tag 20, 30 Ärzte. Das ist jetzt schon relativ viel, weil der Stand an sich, der war relativ unscheinbar. Ich hatte ja kein großes Budget, ne? Also ich bin da über so eine, das war eine deutsche Messeorganisation, die hatten halt einen deutschen Pavillon, hieß das, glaube ich. Und mein Stand war mini. Ja, wir hatten, ich glaube, der Counter war weniger als ein Quadratmeter.
Okay.
Aber irgendwie haben die gesehen, was wir da machen. Und vielleicht hat sich auch rumgesprochen, aber da war einiges los. Das hat mir zumindest gereicht, weil das war ein Vielfaches der aktiven Kontakte, die wir eigentlich mit der ursprünglich geplanten Zielgruppe hatten, sprich Betreibern von Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen in der Region. Das war wenig, aber die Ärzte, die waren sehr interessiert.
Ist das denn heute noch so oder hat sich da massiv was geändert? Das wäre so eine Frage, wo man hört ja immer nach Dubai auswandern, ist ja eher so die Richtung, die man jetzt andenken würde.
Ja, du meinst, was jetzt noch immer, dass immer noch ausländische Ärzte nach Deutschland kommen?
Ja, genau. Ist das immer das Prinzip? Ist das der Weg noch?
Ist immer noch der Weg, nach wie vor. Ich würde sagen, es hat sich eher auf einem hohen Niveau stabilisiert. Es gibt so jedes Jahr auch von der Bundesärztekammer Statistiken, wie viele ausländische Ärzte beispielsweise eine Approbation erlangt haben oder auch eine Facharztanerkennung. Und hat sich auf jeden Fall stabilisiert. Mhm. Es ist jetzt nicht nur die arabische Welt, es ist Südamerika, es ist Nordafrika, Asien zum Teil, also ist ja weitläufig, aber auch bestimmte Länder. Also ohne Ärzte aus dem Ausland können wir hier in Deutschland unsere Assistenzarztstellen bei weitem nicht besetzen. Also da ist das aber auch, kann man sagen, eigentlich ist das Krankenhauswesen, die Krankenhausbranche und Pflegebranche, Krankenhaus vielleicht sogar noch ein Ticken früher, eigentlich so die Vorreiterbranche. Es hat das schon mal gegeben in anderer Form, da war es jetzt nicht nur auf Mangel zurückzuführen. Es gab einen sogenannten Gastarztstatus schon teilweise in den 70ern, 80ern, 90ern, 2000ern. Da haben dann halt Länder, die im Gesundheitswesen vielleicht nicht so gute Ausbildungsmöglichkeiten hatten, wie beispielsweise Syrien, Libanon, Saudi-Arabien fallen jetzt ein, haben ihre guten, wahrscheinlich nehme ich mal an, guten Leute nach Deutschland geschickt, richtig gut Deutsch gelernt haben die, also besser als heute zum Teil. Und die waren dann hier. Krankenhäuser mussten für die nichts bezahlen. Die wurden vom Heimatland vergütet. Und das waren die ersten Erfahrungen. Und dann aber spätestens 2010 hat das einfach massiv gedreht. Da sind dann wirklich auch ohne diese Stipendien ausländische Ärzte. Zunächst, da war ein Schwerpunkt nach meiner Wahrnehmung im arabischen Raum. Syrien, Ägypten. Mittlerweile ist das sehr, sehr vielfältig und wie gesagt, hat sich etabliert. Auch natürlich Russland war eine Zeit lang stärker oder sagen wir mal ehemalige UdSSR, verschiedenen Republiken, Länder, die es da jetzt gibt. Ja.
Jetzt könnte man meinen, dass du sehr, sehr viel auch in den Regionen unterwegs bist. Ist das so? Also musst du vor Ort sein, um unterstützen zu können oder geht es auch bequem hier von einem deutschen Büro oder vom Homeoffice aus?
Grundsätzlich geht es jetzt auch aus dem Büro. Ja. Ich bin anfänglich in den ersten Jahren durchaus regelmäßig gereist und es war auch gut am Anfang. Ich habe jetzt Kontakte, die teilweise seit 13, 14, 15 Jahren bestehen, die mir immer noch Türen öffnen, auch institutioneller Art mittlerweile, weil die sich natürlich auch karrieremäßig weiterentwickelt haben. Aktuell reise ich selektiv, würde ich sagen. Mhm. Also je nachdem, wir sind so organisiert, dass wir immer mit lokalen Partnern vor Ort arbeiten, weil du einfach, das ist meine Erfahrung zumindest, nicht so gut Angestellte in anderen Ländern steuern kannst. Mhm. Und wenn jemand Unternehmer ist vor Ort, hat er einfach nochmal eine andere Motivation, vielleicht auch ein anderes Denken und Mindset. Deshalb habe ich immer selbstständige Partner in allen Ländern und mit denen arbeite ich zusammen.
Ah, okay. Also das ist dann dein Netzwerk, von dem du erzählt hast. Auch genau. Da hast du quasi immer Ansprechpartner einfach in den wichtigsten Ländern, die für die Rekrutierung in Frage kommen.
Genau. Also in der Regel auch mehrere. Nie alles auf eine Karte setzen. Das ist auch ein wichtiges Learning, was wir gemacht haben. Wir haben da einmal sind wir davon abgewichen. Und da haben wir auch durchaus teures Lehrgeld gezahlt. Das war schmerzhaft, aber grundsätzlich mehrere Partner sind gut und das läuft so. Und mittlerweile neben eigentlichen Kernpartnern sind es teilweise dann auch noch erweitert institutionelle Partner, die uns da unterstützen. Genau.
Lars, was mich interessieren würde, wir haben ja in Deutschland nicht das allerbeste Bild momentan von uns selber. Die wirtschaftliche Situation verstärkt nochmal durch den Wahlkampf. Es läuft irgendwie einiges schief. Infrastruktur etc. Migration ist auch irgendwie ein großes Thema. Wie ist das im Ausland? Haben die ein ähnliches Bild von uns oder sehen die Deutschland nochmal in einem ganz anderen Licht?
Sehr gute Frage. Also zum Glück haben die ein anderes Bild. Wenn die uns so sehen würden, wie wir uns selbst sehen würden, ich glaube, dann würden nicht mehr so viele kommen, zumindest signifikant weniger. Da würde ich sagen, zehren wir auf jeden Fall auch noch, gerade was jetzt wirtschaftliche Erfolge, Stabilität anbelangt, definitiv von der Vergangenheit. Und ich glaube, dass einfach, das klingt ja sehr banal, aber dass bestimmte bekannte Marken in Deutschland sehr stark die Reputation befördern. Also klassischerweise unsere Automarken, Mercedes, BMW, Porsche, das sind einfach Dinge, die uns gut dastehen lassen dort. Mhm. Natürlich bekommen die sicherlich auch was von Politik mit und Medien. Und ich glaube auch, dass die Medien im Ausland teilweise über Deutschland anders schreiben. Also das ist zumindest das Feedback, was ich bekomme als im Ausland. Ich hatte im Jahr, man kann es kurz zurückrechnen, jetzt haben wir 25, ich glaube es war 23, meine ich, da war eine Einreise. Da hatten wir das Problem, dass das russische Gas nicht mehr kam oder nicht mehr kommen sollte. Ich weiß nicht mehr, eins von beiden auf jeden Fall. Das hatte man im Ausland mitbekommen. Und eine der ersten Fragen, die mir die Kandidaten da stellte, war, ist es denn im Winter auch noch warm? Wir haben gehört, ihr habt jetzt ein Gasproblem. Also das ist da schon angekommen. Aber ansonsten sehen die Leute Dinge, die hier als kritisch beäugt werden, würde ich sagen, nicht so stark.
Okay, also hat sich diesbezüglich in den letzten, du machst es jetzt auch schon 15 Jahre lang, meine ich, ne? 2010 hast du angefangen, hat sich das Bild nicht sonderlich verschlechtert?
Ich würde sagen, nach meiner Wahrnehmung nicht. Ist vielleicht eher sogar noch etwas hinzugekommen. Das war ja anfänglich eher auf eine kleine Berufsgruppe konzentriert, nämlich die Fachkräfte und dann zunächst ganz im Schwerpunkt wirklich Fachkräfte, Ärzte, dann kamen irgendwann die Pflegekräfte in größerer Anzahl. Und jetzt ist es ja erstmal an sich erweitert. Das heißt, IT-Kräfte haben ja auch einfach anzahlmäßig hinzugewonnen oder das Ganze hat dann Schwung aufgenommen. Und ganz neu, und ich glaube, da wären wir, also relativ neu fürs Ausland, läuft jetzt auch schon seit 2-3 Jahren, aber ich würde es immer noch als neu bezeichnen und in einigen Betrieben, nicht wenn jetzt jemand hier zuhört, es machen auch schon Unternehmen seit 5 und 6 Jahren, aber so in der Masse, nach meiner Wahrnehmung, sicherlich 2-3 Jahre vielleicht, das ist das Thema Ausbildung. Unsere duale Ausbildung ist, glaube ich, im Ausland einfach, hat ein USP, das können die Leute teilweise gar nicht glauben. Du machst eine Ausbildung und kriegst auch noch Geld dafür. Das klingt für die so fantastisch, dass sich wirklich ganz viele junge Leute aufgemacht haben, Deutsch zu lernen. Und Deutsch zu lernen, ohne schon ein Jobangebot zu haben, sondern einfach in der Hoffnung und dem Wunsch und dem Ziel, hier anzukommen mit einer Ausbildung. Das gab es vor 15 Jahren, war das noch kein Thema. Von daher, glaube ich, haben wir jetzt zumindest auch noch ein erweitertes Spektrum an potenziellen Mitarbeitern, das sind ja noch keine Fachkräfte, aber zukünftige Fachkräfte, also Azubis, die hier den Arbeitsmarkt stützen können.
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, da würde ich gerne nochmal tiefer drauf eingehen. Das Thema Ärzte, IT-Kräfte, auch Pflegekräfte kennt man ja schon länger. Das ist ja im Prinzip ein Bedarf, der eigentlich schon seit Jahrzehnten mehr getauscht wird. Und bei Pflegekräften gibt es ja auch schon diese Triple-Win-Geschichten und also wirklich Programme, die eingeschleift sind, wo man genau weiß, wie das funktioniert. Nun, als Unternehmen zu sagen, ich hole meine Auszubildenden von woanders, ist ja, oder ich habe die Möglichkeit, das zu tun, das ist ja doch eher ein neuerer Gedanke. Bis vor ein paar Jahren war es dann auch so, dass man überlegt hat, okay, wollen wir überhaupt ausbilden? Dann ging es ein bisschen nach unten. Und dann war ja die Fragestellung auf einmal, wir haben zu wenig davon. Ja, jetzt die Frage, was habe ich überhaupt die Möglichkeit, was auch zu machen? Oder ist das nur was für große Kliniken oder große Werke, die sagen, ich nehme 100 oder 200, was kostet das Duschen, so nach dem Motto? Oder kann ich da auch einen kleineren Maßstab?
Ja, also sagen wir mal so, grundsätzlich formell gesehen kann das eigentlich jeder, ne? Muss die Leute herbekommen, finden, rekrutieren, vorbereiten, entsprechend durch den formellen Prozess bringen. Das ist bei Auszubildenden ja primär ein Visumsprozess. Also du hast jetzt auch ja zu den Azubis gefragt, ne?
Das
ist richtig, ja. Genau. Also den Prozess kann erstmal formell jeder machen. Jetzt ist die Frage, wo gelingt das gut? Und ich habe vor kurzem an einer Veranstaltung teilgenommen. Da wurde eine Studie vorgestellt und die Studie hatte sich unter anderem das Handwerk angeschaut. Mhm. Und damit meinte man, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eher, sagen wir mal, typische Handwerksgrößen, Handwerksunternehmensgrößen, also nicht Handwerksunternehmen, die 200 und mehr Mitarbeiter haben, sondern so halt klischeehaft Meister mit, keine Ahnung, 4, 5, vielleicht auch bis 10 Fachkräften, Gesellen und dann nochmal Azubis. Und da kam die Studie zu dem Ergebnis, dass es da eher schwierig ist in diesen kleineren Gebilden. Okay. Möglicherweise kann das daran liegen, dass die teilweise eh schon von der Kapazität komplett abgedeckt sind oder vielleicht auch banal gesagt, einfacher gesagt, am Anschlag laufen. Man muss da halt schon auch sich ein bisschen kümmern. Also die ausländischen Azubis sind etwas anders zu organisieren als heimische Azubis. Und die Paradebeispiele, wo man das wirklich auch in großer Anzahl macht, das ist wirklich, ja, eigentlich kann man sagen, das Gesundheitswesen, Altenpflegeeinrichtungen, gibt es teilweise ganze Hochschulklassen, die nur aus ausländischen Auszubildenden bestückt sind. Und das funktioniert auf jeden Fall gut. Und auch in der Pflege beispielsweise ist ja die Ausbildung durchaus auch anspruchsvoll. Also es gibt sicherlich einen hohen Anspruch auch in anderen Fachbereichen. Nur da kenne ich mich selber zumindest genauer aus. Und das heißt, auch sprachlich muss man hohe Anforderungen erfüllen. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich erstmal Stand jetzt noch einfacher ist oder prädestinierter für Großunternehmen, die vielleicht wirklich ab 10 aufwärts sich orientieren und sagen, wir haben einen jährlichen Bedarf. Es gibt ja eben die großen Unternehmen, haben ja teilweise einen dreistelligen Azubi-Bedarf, einige auch einen 4-5-stelligen Bereich. 5-stellig ist wahrscheinlich ein bisschen viel, aber 4-stellig weiß ich, gibt es ein paar Unternehmen, die haben großen Bedarf. Da würde ich sagen, ist es auf jeden Fall wahrscheinlich noch einfacher, in die Organisationsabläufe einzufügen. Aber wenn du jetzt ein kleines Unternehmen bist und du hast engagierten Chef oder Chefin oder jemand aus dem, sagen wir mal, Unternehmensumfeld, der vielleicht noch ein bisschen freie Kapazitäten hat. Man kann das auch hinbekommen. Man muss dann aber auch ein bisschen flexibler sein. Also ich habe halt den Eindruck, dass Großunternehmen das Thema Expatriates auch schon mal hier und da gespielt haben. Das heißt, es ist jetzt für die nicht das allererste Mal, dass jemand aus dem Ausland bei denen arbeitet. Ja, du hast ja manchmal Entsendungen von anderen Standorten, selbst wenn es ein deutsches Unternehmen ist, holst du mal jemanden aus einer Auslandsdependance hier hin, damit er vielleicht kulturell was mitbekommt oder zu einer Wissensschulung, wie auch immer. Und ein kleiner Handwerksbetrieb, ja, hat das in der Regel noch nicht gemacht. Vielleicht auch teilweise ist dann sogar es neu, dass man vielleicht für eine Rekrutierung auch Geld bezahlt. Das alles kann damit reinspielen. Also ich würde sagen, zumindest im jetzigen Stadium würde ich das Thema Auslandsrekrutierung von Azubis eher bei den Unternehmen erstmal verorten, die das sicherlich in einer größeren Anzahl an Personen machen, 10 aufwärts oder wie auch immer. Trotzdem geht es auch im Kleinen, also das ist, ne, formell und so kann man nicht ausschließen, aber wahrscheinlich wird man da seltener Fälle sehen.
Wie alt sind die Menschen, die du für eine Ausbildung in der Regel nach Deutschland holst?
Es gibt eine Altersspanne, also erstmal natürlich sollten sie auf jeden Fall volljährig sein, 18. Das ist aber in der Regel sowieso der Fall, weil die in der Regel einen Schulabschluss machen, der im Prinzip in Deutschland dem Abitur entspricht und das heißt, sie werden in der Regel so zwischen 19 und 25. Es gibt auch schon mal welche, die sind einen Ticken älter. Warum sind die älter? Gibt es auch eine einfache Erklärung. Fangen wir unten an. Warum nicht direkt nach der Schule? In der Regel fangen sie nach der Schule, nach dem Schulabschluss an, Deutsch zu erlernen. Kann man sagen, ganz grob, plus minus, grob ein Jahr braucht das ungefähr. Das heißt, hat aber auch den Vorteil, sie kommen eigentlich voll aus dem Lernmodus, weil sie ja gerade ihren Schulabschluss hingelegt haben und lernen dann die deutsche Sprache. Das fällt ihnen natürlich einfacher als einer Person, die vielleicht schon 10 Jahre oder 5 Jahre aus dem Lernmodus raus ist, weil sie schon gearbeitet hat. Und die etwas älteren Personen, das sind teilweise Personen oder sehr häufig, die vielleicht schon ein Studium gemacht haben. Ausbildung gibt es ja in den meisten Ländern nicht. Das heißt, sie haben einerseits schon, ja, wie gesagt, das Studium absolviert, teilweise auch schon Berufserfahrung und kommen dann eben auf die Idee, eine Ausbildung wäre eine interessante Option als Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt, weil vielleicht mit dem Bachelor, den man hat, man weiß, es ist schwierig, da gibt es vielleicht noch bessere Kandidaten oder noch beliebtere Länder bei deutschen Arbeitgebern, aber wenn ich jetzt mit einer Vorausbildung, Vorqualifikation mich, mach mal ein Beispiel, jemand hat vielleicht einen Bachelor in Mechatronik oder Maschinenbau und bewirbt sich dann für eine Ausbildung im Bereich Mechatronik oder was auch immer, Zerspannungsmechaniker, wie auch immer, dann ist ja eigentlich schon mal klar, die Person hat mit hoher Wahrscheinlichkeit Interesse an dem Thema, sonst hätte sie wahrscheinlich ein Bachelorstudium nicht durchgezogen. Sie kann überhaupt was durchziehen und zu Ende bringen, ist auch von Vorteil. Und hat natürlich dann im Vergleich zu absoluten Einsteigern, auch aus dem heimischen Markt, zumindest schon mal fachlich eine gesunde Basis, aus der sie schöpfen kann, weil sie natürlich, das ist auch ein Teil der Wahrheit, sprachlich nie zum Start so perfekt sein kann wie ein Muttersprache im Deutschen. Aber wenn sie fachlich schon einiges verstanden hat, fällt es natürlich trotzdem nicht allzu schwer, das im Schulunterricht, in der Berufsschule zu verstehen.
Du, das klingt ja nach unerwartet paradiesischen Zuständen, oder?
Also, ja, das ist auch wirklich so. Also eigentlich muss man sagen, wenn man sich da wirklich mit auseinandersetzt und man hört die Vorteile, dann denkt man als Arbeitgeber, ich bin im Strafenland, ja. Weil der erste Fakt ist ja schon mal, wir haben ja komplett die Limitierung unserer demografischen Fakten aufgehoben. Na, ich meine, wenn jemand jetzt nicht 18 ist, den können wir nicht klonen. Das dauert ja 18 Jahre, bis jemand nachkommt. Das heißt, da haben wir keine Veränderungsmöglichkeiten. Rein statistisch können wir jetzt ausrechnen, wie es sein wird. Und wenn wir ins Ausland schauen, ja, da machen sich jetzt in diesem Moment mehrere tausend Personen bereiten sich auf diese Chance vor. Und natürlich, es werden wahrscheinlich nicht sogar alle einen Arbeitsplatz ergattern, weil der Wettbewerb ist relativ hart unter ausländischen Personen, die hier eine Ausbildung machen möchten. Aber das heißt auch, wenn du gute Azubis suchst, ich gehe mal davon aus, das ist so mein Erfahrungswert, eigentlich sprechen wir da in jedem Land von den Top 15% eines Jahrgangs. Die hier sicherlich studieren würden, weil du schaffst ja nicht in kurzer Zeit, also du musst einen gewissen Intellekt haben und du brauchst auch eine gewisse Zielstrebigkeit und Durchsetzungsstärke, weil wenn du in einem grob einem Jahr sagst, ich komme jetzt von der Schule oder habe mein Studium gemacht und ich ziehe das jetzt durch, ich will Deutsch lernen, komme auch am Ziel an, dann sind das ja wirklich Leute, die schon ja durchziehen können und das ist ja auch hilfreich. Das heißt, das Thema A, Ausbildungsfähigkeit oder auch B, Ausbildungsabbruch, würde ich mal sagen, ist ein Thema, was man relativ selten sehen wird, wahrscheinlich sogar im Schnitt, also eigentlich ganz klar, viel seltener als bei heimischen Azubis, denn das ist ja heutzutage bei Azubis auch ein Thema. Erstmal die gewinnen, aber dann auch sie halten beziehungsweise durch die vollständige Ausbildung bis zum Abschluss führen. Das ist ja auch noch ein zweites Thema.
Wie ist denn deine Erfahrung da? Es gibt ja so viele Dinge, die man den aktuell den Arbeitsmarkt kommenden Azubis so nachsagt, gerade so Gen Z-technisch und so. Mhm. Ist das im Ausland auch so? Weil ist die Generation so oder ist das quasi landesspezifisch?
Ja. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich ist es landeswerte und wohlstandsspezifisch, so würde ich es vielleicht mal ausdrücken. Wenn du im Ausland noch nicht drei Generationen Wohlstand in den Knochen hast, also sage ich jetzt nicht abwerten, das ist ja einfach nur eine Feststellung, ist ja auch eine gute Sache, dass wir hier Wohlstand grundsätzlich haben und keine Kriege etc., aber andere sind halt noch hungrig, weil sie vielleicht noch nicht bei den Eltern gesehen haben, dass ja mal einfach komfortabel durchs Leben kommt. Das heißt, die Bereitschaft, sich anzustrengen, eine Extrameile zu gehen, ist noch höher. Ich habe auch ein konkretes Beispiel. Da hatte ich auch in meinem Buch unter anderem ein spannendes Interview mit einem Unternehmer, der ein deutschlandweites Netzwerk von Unternehmen hat, also gehören zu seiner Gruppe und er ist im Bereich Elektrowesen, Technik tätig, er macht Installationen. Worum es geht, ist er am Ende auch egal. Auf jeden Fall, er macht das schon sehr professionell, hat auch viele Azubis aus dem Ausland beschäftigt. Die haben dann einen normalen Job, ja, die machen, weiß nicht, 39 oder 40 Stunden. Dann ist Wochenende, aber für die Leute ist dann vielfach nicht Wochenende, weil die so motiviert sind, die sagen, ich habe ja Zeit am Wochenende, man kann ja in Deutschland noch ein Top-Geld verdienen, super, dann mache ich jetzt mal einen 550 Euro Job bei McDonald's am Wochenende und verdiene mir noch was dazu. Also während, sagt er auch, während die heimischen Azubis dann eher ja, Wochenende machen, Freunde treffen, was ja total legitim ist, aber du hattest ja gefragt, wie sind die so veranlagt, die Merkmale, die einigen Ausbildungsverantwortlichen Vorgesetzten in Deutschland an der Generation aufstoßen oder wo sie sagen, eigentlich hätte ich gerne Auszubildende wie vor 20 Jahren, die sind vielleicht im Ausland noch stärker in der Form. Wobei auch natürlich da gewisse Dinge auch auftreten, die wir hier haben. Wir haben ja eine globale Welt. Das Internet hat, sagen wir mal, auch Schranken fallen lassen, Schranken des Wissens, des kulturellen Austausches. Aber trotzdem, was jetzt so Arbeitseinsatz, Wille und Zielstrebigkeit anbelangt, glaube ich, haben wir da vielfach, weil es ja auch eine Vorselektion gibt. Und das muss ich auch sagen. Es kommen ja nicht alle aus diesen Ländern hin, sondern wirklich die Top-Performer, die durchgezogen haben. Das ist ja auch nochmal eine andere Qualität. Von daher ist vielleicht ein allgemeiner Vergleich ein bisschen unfair. Aber wenn man darauf Wert legt, auf bestimmte Attribute, dann wird man sie wahrscheinlich dort mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in der Breite finden.
Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
Ich bin bei deinem Buch, bei Interview gestolpert und da war eine ganz interessante Aussage. Da stand, naja, ich muss für quasi die Azubis, die ich eingestellt habe, aus dem Ausland mehr Empathie aufbringen. Das muss man schon tun. Was ist denn damit gemeint?
Ja, also die Migration, die Arbeitsmigration an sich ist schon ein stressvoller Prozess für die Personen, die ihn durchleben. Das heißt, stell dir vor, du kommst in ein anderes Land. In der Regel waren die teilweise noch nie im Ausland. Das heißt, viele von denen haben noch nie ihr Land verlassen. Ja, bei uns würde ich mal sagen, sind die meisten 18-Jährigen schon mehrmals ins Ausland gereist. Meistens mit der Familie, haben andere Länder kennengelernt, auch andere Kulturen, selbst wenn es nur in Europa ist. Ja, Spanien ist trotzdem ja ein bisschen anders oder auch schon Österreich. Und die kennen meistens nur ihr Land. Das ist schon mal das Erste. Und dann ist natürlich, weil wir nicht, wir sprechen, das ist auch nochmal eine wichtige Information, wir sprechen eigentlich im Kern bei der strukturierten Auslandsrekrutierung von Azubis, aber auch immer mehr von Fachkräften, nur noch selten über EU-Staatsbürger. Das heißt, die haben ja demografisch alle Länder im Prinzip die gleichen Probleme wie wir. Da kommen nicht mehr so viele, da kann man auch nicht mehr planmäßig Leute gewinnen, eher zufällig, aber das ist natürlich für eine Planbarkeit schwierig. Und wenn aber jemand von einem ganz entfernten Land kommt, dann ist natürlich die kulturelle Diskrepanz oder der Gap viel, viel größer als von einem Nachbarland. Das heißt, die Leute kommen in eine fremde Kultur, sie wissen nicht, wie die Leute, mit denen sie arbeiten, ticken. Sie kennen die Sprache natürlich noch nicht so perfekt. Das heißt, dieser Prozess ist sehr viel mit sehr viel Stress verbunden. Das heißt, das Onboarding bedarf eigentlich noch mehr Aufmerksamkeit. Und da hilft es natürlich, wenn Vorgesetzte eine gewisse Empathie mitbringen, damit sie sich vielleicht ein bisschen besser in die Personen hineinversetzen können oder zumindest offen sind, die Prozesse zu verstehen, die in deren Kopf abgehen. Ja, ich sag mal so, wenn ich jetzt meinen Sohn, ist jetzt 16, wenn ich den in 2 Jahren ins Ausland schicken würde, sagen wir mal in den Iran oder meinetwegen nach Indien, wo auch immer hin, dann wüsste ich, puh, das wird für den eine ganz schön harte Nummer. Dann würde ich auch hoffen, dass jemand da vor Ort ein bisschen empathisch ist, beziehungsweise sich darauf einstellen kann. Aber da sprichst du noch ein sehr gutes weiteres Thema an. Es ist eigentlich nicht nur damit getan, dass man einen ausländischen Mitarbeiter oder gar Azubi rekrutiert. Das hat sich eigentlich als großes Learning im Krankenhaus erwiesen. Es ist heutzutage auch total wichtig oder war immer schon, aber jetzt hat man es eigentlich in den letzten Jahren erkannt, dass man auch das heimische Team, also die Stammbelegschaft hier in Deutschland darauf vorbereitet. Das ist ja ähnlich wie bei einer Entsendung, wenn du jetzt einen Expat ins Ausland sendest, dann solltest du ihn idealerweise, wenn du es gut machst, auch interkulturell vorbereiten. Wir sind damals auch nicht vorbereitet worden, haben da sicherlich auch ein paar Fehler dann gemacht, die man aus heutiger Warte nicht hätte machen können. Das heißt, wir bereiten auch zum Beispiel in unseren Projekten grundsätzlich die Stammbelegschaft auf das Thema vor. Weil du musst nicht nur erklären, dass es Fachkräftemangel gibt, das weiß, glaube ich, jeder Mitarbeiter in Deutschland. Du musst aber vor allen Dingen erklären, warum machen wir denn die Auslandsrekrutierung genauso, wie wir die machen. Sag mal einen Punkt, der ist halt vielleicht nicht jedem von Anfang an bewusst, aber ohne den geht es nicht. Das Thema Wohnraum. Die Personen müssen ja irgendwo wohnen. Als Azubi wohnst du ja in der Regel noch bei deinen Eltern. Geht jetzt beim Ausländer nicht, wenn die Eltern nicht hier sind. Also braucht der Wohnraum. Wir haben einen schwierigen Wohnungsmarkt. Wisst ihr alle, ohne 3-Lohn-Abrechnung wird es schwierig. Also greift da in der Regel der Arbeitgeber mit ein. Entweder macht das selber oder er kann auch einen Home-Finding-Service quasi mitbeauftragen, aber involviert sich da. Und das Thema muss man halt auch dem heimischen Team ein bisschen erklären, warum es so ist. Sonst kann da halt relativ schnell so ein Neidfaktor entstehen. Deshalb ist es wichtig, wenn man sich des Themas annimmt oder dafür entscheidet, dass man es wirklich strategisch macht und nicht einfach mal, ja, wir machen das jetzt mal ruckzuck und schon sind die ersten Fehler gemacht, weil wenn die ersten Fehler da sind, dann ist schnell sozusagen verbrannte Erde hinterlassen und dann wird jeder neue Durchgang echt schwierig, weil man erstmal die Leute davon überzeugen muss, dass die Fehler der Vergangenheit ja jetzt beim nächsten Mal besser gemacht werden oder eben nicht begangen werden.
Also aus einer ganz naiven Perspektive könnte man ja meinen, ich bestelle bei dir ein paar Auszubildende und innerhalb von 2-3 Tagen, weil die warten ja alle nur da, könnte ich mir die dann nach Deutschland irgendwie einfliegen lassen. So, und dann habe ich vielleicht noch irgendjemand mit einer Wohnung und dann wird das schon irgendwie klappen. In der Realität sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Aber wie genau? Also wie lange dauert so ein Prozess? Wie lange müssen sich vielleicht auch mit deiner Unterstützung Unternehmen vorbereiten, dass sie überhaupt in der Lage sind, den Weg zu gehen?
Ich sag mal, wenn jetzt ein Unternehmen schon vorbereitet ist und das kennt den Prozess schon, dann hängt es nochmal einerseits recht stark vom Land ab, weil wir haben ja deutsche Auslandsvertretungen, über die Visa gehen, sei es jetzt eine Botschaft oder Konsulate in größeren Ländern. Da hat man gewisse Erfahrungswerte, wie lange dauert da sozusagen die Bearbeitung, das Processing. In einigen Ländern geht es schneller, einigen kürzer. Und sagen wir mal, es gibt Länder für den Herbst, wenn du jetzt Ausbildungsbeginn beispielsweise am 1. September hättest, dann könnte man auch noch 4 Monate vorher in den Visa-Prozess starten, wenn man wirklich dann auch beim Arbeitgeber schnell die Daten bekommt. Das ist knapp, aber geht.
Mhm. Was wäre das für Länder?
Beispielsweise aktuell wäre das Indien, wo wir da relativ schnelle Durchlaufzeiten haben. Gibt auch andere, aber das ändert sich immer. Deshalb kann man da nie generelle Aussagen treffen. Ja, das kann sich sogar innerhalb eines Landes ändern. Du sagst, das geht ja immer nach dem Wohnort der Person. Wenn du jetzt in einer Region X wohnt, brauchst du länger. Die in Y wohnt, da ist es schneller. Also deshalb ändert sich immer. Und deshalb kann man aber auch dann immer kurzfristig ein Feedback geben. Was aber viel besser ist, statt so eine, ich nenne das mal in Anführungszeichen, Hauruck-Aktion ist, das Thema einfach strategisch anzugehen. Mal als Beispiel, wir haben jetzt 2025, das Ausbildungsjahr, ja, es ist in einigen Monaten beginnt das Ganze für die meisten Berufe. Es gibt ja auch Berufe, die haben ja im Frühjahr, aber sagen wir im Herbst beginnt es. Dann würde ich eher einem Arbeitgeber vorschlagen, wenn man das als strategisches Thema aufnimmt, beginnt im Herbst damit, vielleicht macht man sogar einen Workshop, um das Ganze sauber einzustielen, die Leute vorzubereiten, auch das heimische Team mitzunehmen, weil je besser das sozusagen involviert ist und auch bereit ist, desto besser ist die Unterstützung, desto größer werden die Erfolge. Dann hat man in Ruhe Zeit, dann kann man sich im ersten Quartal ganz in Ruhe schon Leute anschauen und danach in den Visa-Prozess starten. Also nie ein Ersatz, sagen wir, wenn dir jetzt im Juli einfällt, oh, wir haben noch 2 Stellen nicht besetzt, dann wird es über den Weg eher schwierig bis unmöglich. Wenn man es als strategischen Kanal hinzufügt und sagt, ja, wir machen da mit Vorlauf diesen neuen Kanal auf, dann kann man kontinuierlich jedes Jahr einen bestimmten Anteil seiner Azubis darüber wieder kernbesetzen.
Also rein aus der Managementpraxis, also aus Personalsicht, wie wäre das denn jetzt, wenn wir das, sagen wir, juristische geklärt hätten und wir würden uns dafür entscheiden und wären ja so eine Einrichtung. Wie läuft das ab?
Also muss natürlich einerseits erstmal einen Bedarf idealerweise quantifizieren, weil das ist dann auch schon verbindlich. Und dann sagen wir, ich mache mal einfach ein Beispiel. Du würdest jetzt sagen, okay, wir haben da von 30 Personen, die bei uns eine Ausbildung machen, vielleicht in 1, 2 oder 3 Berufen. Dann würdest du dich idealerweise mit deinem Team darauf vorbereiten. Wie gesagt, könnte ein Workshop sein, mit dem man startet, um auch da das ganze Personalteam abzuholen, die Ausbildungsleiter, wer auch immer noch. Betriebsrat auch nicht unwichtig, gerade bei solchen Themen sehe ich häufig. Wir haben manchmal, dass Mitglieder des Betriebsrates beispielsweise in Interviews teilnehmen, weil sie einfach auch ja involviert sein möchten. Und dann werden halt die genauen Profilanforderungen festgestellt. Es ist natürlich klar, es gibt gewisse Restriktionen. Es ist nicht ein reines Wunschkonzert, aber man kann den Raum der Möglichkeiten aufzeigen und dann kann man wählen, was es sein soll. Beispielsweise, wenn es geht, vielleicht als Wunsch, auch Personen mit Vorerfahrung. Und dann dauert es, würde ich mal sagen, ein paar Wochen. Dann kommen die Interviews dran. Die finden in der Regel per Zoom statt, also als Videointerview. Und meistens sind die Leute dann schon sprachlich auf einem Level B1, also wo sie wirklich schon auf Deutsch eine Konversation machen können. Wir hatten das in einem, also im Fachkraftberuf Pflege mal temporär getestet in einem bestimmten Markt mit quasi Nicht-Muttersprache, also nicht mit Deutsch, haben wir mit Englisch gearbeitet. Da haben wir ein Learning rausgezogen, das machen wir nicht mehr definitiv. Das heißt, es ist immer der Anspruch, dass die Personen, wenn sie mit dem Arbeitgeber in Kontakt kommen, in die Interviewsituation ohne Dolmetscher einfach schon in Deutsch sprechen können. Warum? Okay. Natürlich können viele Leute Englisch, das ist ja gar nicht das Problem. Aber ich kann dir sagen aus Erfahrung, du kannst eine andere Einschätzung, ein anderes Urteil fällen, wenn du jemanden in Deutsch sprechen hörst, als in Englisch, auch wenn du in Englisch total flüssig bist. Ich kann es dir nicht erklären, warum, aber es ist einfach so. Plus du siehst schon leichte Tendenzen, wie ist denn beispielsweise die Aussprache der Person. Es gibt halt Leute, die sind sprachlich nicht so begabt. die werden halt auch, nachdem sie angekommen sind, mit der Aussprache weiter kämpfen. Und die ist nicht ganz so gut wie vielleicht bei anderen Personen. Auch deshalb ist es ein Grund, Interviews in Deutsch zu machen. Okay. Und wenn die Personen dann ausgewählt sind, du hast dich für welche entschieden oder es fehlen noch welche, wenn welche fehlen, gibt es weitere Interviewblöcke, dann kommen weitere Personen nach. Immer das Profil, was benötigt wird und dann irgendwann entscheidest du dich. Dann arbeiten wir erstmal im ersten Schritt mit einer bedingten Stellenzusage. Also haben wir eine Vorlage für, übernehmen die Arbeitgeber in der Regel. Dann hat die Person, der Bewerber, schon mal sozusagen einen deutschen Stempel in der Hand. Stempel hat im Ausland noch mehr Bedeutung als bei uns hier und weiß, okay, der Job ist safe. Und in der Regel gehen wir dann, wenn alle formellen Voraussetzungen gegeben sind, vielleicht fehlt teilweise noch ein formelles Sprachzertifikat, aber sobald das dann gegeben ist, beginnen wir mit dem Visumsverfahren. Da involvieren wir den Arbeitgeber, das heißt, der gibt uns ein paar Basisdaten, die man braucht für diesen Prozess. Ansonsten machen wir das. Wenn wir dann in Deutschland, wir machen das meistens über das sogenannte beschleunigte Fachkräfteverfahren. Das ist eine Art, das Visum quasi zu erlangen oder ja zu erlangen, die den Vorteil hat, dass du wesentliche Anteile in Deutschland steuerst, nicht dem Zufall im Ausland ausgesetzt sind. Und dann haben die irgendwann ihren Visumstermin und dann planen wir die Einreise. Ja, werden die abgeholt vom Flughafen und idealerweise werden die Visa dann auch so ausgestellt, dass man vielleicht noch ein, zwei Wochen vorher hat, um sich zu akklimatisieren ein bisschen und dann beginnt halt ganz normal die Ausbildung.
Okay, eine letzte Frage hätte ich noch meinerseits. Also es war, eigentlich ist ja so die Fragestellung, die viele eben haben, wenn ich eine Ausbildung starte als Arbeitgeber, dann investiere ich ja erstmal. Ich bekomme ja normalerweise erst später was zurück finanziell betrachtet. Jetzt ist die Gefahr natürlich vermeintlich noch größer. Erstmal ist es noch teurer. Und zweitens natürlich die Frage, gibt es danach Abbrüche? Erst die Frage, nimmt man die Ausbildung mit und geht schnell wieder? Bleiben die meistens auch? Gibt es dann Erfahrungen generell, die man fluktuationstechnisch abschätzen kann? Oder wie sieht das aus?
Also ich würde sagen, dass da wahrscheinlich der Unterschied zwischen heimischen Bewerbern und ausländischen gar nicht so groß ist, vielleicht mit einer leichten Tendenz, dass die auch vielleicht länger bleiben. Grundsätzlich hat man ja eben die Möglichkeit, als Ausbildungsbetrieb ja 3 Jahre lang in der Regel sich als geeigneter, guter Arbeitgeber zu präsentieren. Was, glaube ich, nicht gelingen wird, um es mal andersrum zu beschreiben. Wenn dein Unternehmen ein Arbeitgeber aus der Sicht von Azubis ist, wo man nach der Ausbildung möglichst schnell weggeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass ein ausländischer Azubi das Gleiche machen wird. Also so nach 3 Jahren sieht er natürlich auch schon ein bisschen mit den, sagen wir mal, Usancen des hiesigen Marktes vertraut und nicht total naiv oder, sagen wir mal, dumm. Ich glaube, dass es hier Wettbewerb um Fachkräfte gibt an sich. Das kann man jetzt auch nicht vor ausländischen Fachkräften verbergen, sollte auch nicht der Fall sein. Das heißt, der Anreiz oder der Anspruch, dass ein Arbeitgeber ein guter Arbeitgeber ist, würde ich sagen, der ist auch bei ausländischen Fachkräften grundsätzlich gegeben. Aber der Prozess des Recruitings, die Leute erstmal an Bord zu bekommen, der ist sicherlich wesentlich einfacher.
Also es gibt hier keine, ich nenne sie erst mal ein bisschen böswillig, Knebelverträge wie bei der Bundeswehr. Wenn du bei uns das machst, dann musst du auch 8 Jahre bleiben. Sowas quasi ist ja nicht.
Okay. Genau.
Jetzt höre ich ja Personaler, die ohnehin schon sehr gefordert sind in ihrem Job. Ich sag mal, die Rekrutierung, da werden wir begleitet, zum Beispiel von dir, von deinem Team. Aber wenn die dann da sind oder mit der Wohnungssuche, das kriege ich auch irgendwie jetzt nicht mehr hin. Wo sollen wir vielleicht auch, wir sitzen in München, wo sollen wir denn hier noch Wohnungen finden? Wie gehen die da vor oder beziehungsweise bietet ihr das auch an? Also unterstützt ihr auch was die Integration des Onboarding betrifft.
Bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir weg sind, wenn die Leute beim Arbeitgeber, ich sag's mal, abgeliefert worden sind mit dem Shuttle. Das wäre ein bisschen blöd, es gibt ja nachher noch Fragen. Grundsätzlich ist es so, vielleicht der erste Punkt, den du genannt hast, Thema Wohnungssuche. Ja, wir würden da auch oder können dabei unterstützen, wenn man das möchte. Und gerade bei Azubis ist jetzt nicht der Anspruch, dass jeder ein Einzelapartment bekommt oder so. Da ist häufig die Regel, dass es WGs gibt. Ja, ich habe sogar schon WGs bei Kunden gesehen, wo, also es klingt jetzt für einen heimischen Azubi vielleicht ein bisschen hart, aber es ist okay, weil es ist dann ja günstiger, wo sich sogar 2 Personen einen gleichen Schlafraum geteilt haben. Ja. Also da hat dann jeder nicht einen eigenen Rückzugsraum, sondern man hat wirklich eine Wohnung zu zweit gehabt, mit einer Einraumwohnung. Das gibt es natürlich auch. Und damit will ich nur sagen, die Ansprüche sind da jetzt nicht so hoch. Trotzdem haben wir natürlich in der Tat eine Herausforderung. In so Top-Ballungszentren wie Köln, München, Berlin ist das Thema nicht ganz so einfach, weil man natürlich auch schauen muss, wie klappt das finanziell. Mhm. Ja, der grundsätzliche Anspruch für eine Visaerlangung ist halt, dass die Person selber ihren Lebensunterhalt bestreiten kann. Wenn du jetzt netto als Azubi 900 Euro bekommst, kannst du nicht 800 Euro Miete zahlen, dann wird der Rest nicht aufgehen. Ne? Gibt's Lösungen, aber in der Tendenz spricht das natürlich dafür, dass das an Standorten, die jetzt nicht so teure Mieten haben, einfach noch ein bisschen einfacher funktioniert. Ja. Das ist das Thema Wohnen. Und wie gesagt, man kann sich unterstützen lassen. Man findet immer Lösungen. Ich weiß sogar, dass selbst in Ballungszentren, du hast es angesprochen, wie in München, man auch was hinkriegt. Ja, ich bin auch erstaunt, wie da Kollegen dann auf einmal Lösungen finden. Aber es ist da natürlich schwieriger als anderswo. Das andere Thema ist, wir begleiten die Kandidaten grundsätzlich immer noch in den ersten 6 Monaten parallel zum Arbeitgeber. Warum? Klar, der Arbeitgeber hat vielleicht auch ein Team, komme ich gleich nochmal zu. Manchmal gibt es aber auch Situationen, wo dann ausländische Kandidaten denken, wie gesagt, die sind ja das erste Mal hier, sind vielleicht teilweise noch ein bisschen verunsichert nach dem Motto, boah, wenn ich jetzt die Frage dem Arbeitgeber stelle und das ist eine dumme Frage, dann halten die mich ja für dumm. Und uns kennen die ja als Agentur dann immer schon ein bisschen länger. Wir sind mit denen über meistens Messaging-Dienste in Kontakt, WhatsApp oder Telegram, und beantworten dann auch viele Fragen oder geben mal Alltagshilfestellung. Es entlastet einerseits den Arbeitgeber und zum Zweiten dient es auch dazu, kleine Themen, die sie vielleicht eben nicht beim Arbeitgeber aus den gerade genannten Gründen ansprechen wollen, sich nicht aufplustern zu lassen, sondern wir versuchen, deren vorher zu regeln. Und das sind auch meistens wirklich nur Kleinigkeiten aus unserer Sicht. Trotzdem ist wieder das Thema Empathie, muss man halt verstehen, was in so einem Kopf vorgeht von so einer Person. Sie sind ja auch dann noch junge Menschen, noch nicht mit so viel Lebenserfahrung im Berufsalltag bestückt, dann ist es immer noch ein bisschen anders. Und der Arbeitgeber selber, das ist auch nochmal wichtig, weil du es gesagt hast, der müsste sich natürlich auch überlegen oder sollte sich überlegen, wie organisiert das Ganze. Und grundsätzlich ist es ja so, wenn man jetzt Azubi-Marketing macht, dann hat man ja auch viele Ressourcen, die man benutzt, also oder nutzen muss. Ja, auf wie viel Messen gehe ich, wie viele Schulpartnerschaften habe ich, wie viele Tage der offenen Tür, was auch immer. Es kostet ja alles Ressourcen, muss man alles am Ende sehen. Und natürlich könnte es eine Strategie sein, einen Teil dieser Ressourcen einfach umzuschiften oder zu sagen, wenn ich das jetzt mal alles zusammenrechne, also ehrlich zusammenrechne, was kostet mittlerweile ein Azubi-Recruiting? Vielleicht nehme ich dann jemanden, der als, sagen wir mal, Kümmerer unterwegs ist, Integrationsmanager, klingt immer so groß, großes Wort, aber im Prinzip, der sich dann der Leute annimmt. Und das ist, kann man sagen, peaklastig. Das wird in den ersten 6 Monaten definitiv mehr sein als danach. Aber ein gewisses Kümmern ist immer da. Und die grundsätzliche und wichtige Erfahrung, die wir halt in vielen Projekten gemacht haben, ist, dies klappt eigentlich besser, wenn du eine dedizierte Person hast, die nur das Thema macht, und das kann sogar auch eine Teilzeitstelle sein oder ein Minijob. Nur wenn du einen normalen Job hast und in Operations kommt irgendwas, was dringend ist, dann kann ich sagen, das ist immer dringender, klar, als sich vielleicht perspektivisch um die Leute zu kümmern, die in 3 Monaten kommen. Und dann bleibt es einfach liegen. Deshalb separater Kümmerer, der macht auf jeden Fall schon Sinn. Und also dann kann man das eigentlich ganz gut hinbekommen.
Eine externe Stellenausschreibung für Sozialpädagogen quasi, die halbtags hat.
Ja, also muss man gar nicht ein Sozialpädagoge sein. Ich glaube, da kann man ganz einfach machen. Also jemand, der einfach noch Zeit hat, der sich kümmern möchte, wo man den Eindruck hat im Bewerbungsgespräch, der hat auch vielleicht nicht nur Interesse an dem kleinen Zusatzverdienst, sondern Interesse an den Menschen, die er da vielleicht betreuen wird. Ich glaube, das ist fast wichtiger. Wenn die Person dann ein bisschen Lebenserfahrung hat und gesunden Menschenverstand, dann glaube ich, klappt der Rest nicht automatisch, aber wahrscheinlich relativ gut.
Du hast ja bestimmt in deiner ganzen Laufbahn schon viele Erfolgserlebnisse mitbekommen, mitgestalten dürfen. Gibt es ein Erlebnis, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, was Auslandsrekrutierung betrifft, vielleicht von Azubis?
Ja, vielleicht mal, ja, von Azubis jetzt gar nicht mehr. Die sind natürlich jetzt mittlerweile Fachkräfte, weil natürlich, wenn man jetzt vor wenigen Jahren angefangen hat, sind die jetzt noch nicht irgendwie Leiter von irgendwas. Aber einer meiner ersten Ärzte, ich glaube im ersten oder zweiten Jahr, der war damals schon sehr, sehr gut unterwegs, schnell Facharzt geworden, ist jetzt mittlerweile vor allen Jahren Chefarzt geworden. Und das hat mich schon echt enorm gefreut, dass er wirklich so einen tollen Karriereweg hingelegt hat, weil auch wenn es Ärztemangel gibt, Chefarzt zu werden, ist nochmal echt eine richtig coole Position, wo er sich gegen viele Mitbewerber und mit Sicherheit auch im Inland ausgebildete Mitbewerber durchgesetzt hat, aufgrund seiner Kompetenz, aber sicherlich auch Persönlichkeit. Das fand ich schon sehr, sehr stark.
Lieber Lars, ein sehr, sehr spannendes Thema, ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. An unsere Hörerinnen und Hörer, du hast auch ein Buch dazu geschrieben. Wir haben es, glaube ich, noch nicht explizit erwähnt. Ich würde es an der Stelle gerne tun. Endlich wieder Azubis, wie sie mit Auslandsrekrutierung planbar gute Auszubildende finden. Für jeden, der sich dafür interessiert, und ich würde fast jeden ansprechen, der ja in Personalabteilungen sitzt, eine Führungskraft ist, eben vielleicht in der Not ist, Fachkräfte jetzt oder zukünftig zu finden, würde ich dieses Buch ans Herz legen. Ich habe es auch gelesen, wie du es reingeschrieben hast. Es liest sich gut, es liest sich an einem Stück. Ich glaube, es hilft dabei, sich mit dem Thema noch ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, vielleicht den einen oder anderen Fehler zu vermeiden. Und ansonsten dürfen die sich gerne auch bei dir melden. Lars, da bin ich mir sicher.
Genau, ja. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch gefreut, dabei zu sein und mich mit euch zu unterhalten.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Lars, alles Gute, viel Erfolg weiterhin und vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank, euch auch.
Danke.
Bis bald. Tschüss.
Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.